Radio 1.
Und vor genau 80 Jahren fing diese Geschichte an. Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf ist das stärkste Mädchen der Welt. Sie erlebte ihr Debüt als Romanfigur. Astrid Lindgren veröffentlichte das erste Pippi Langstrumpf-Buch 1945 auf Schwedisch. Und ausgedacht hatte sie sich die rothaarige Heldin als Gute-Nacht-Geschichte für ihre Tochter Karin. Und zwar schon ein bisschen früher.
Ja, und weil jene Karin am 21. Mai Geburtstag hat, hat man gestern eben auch Pippis 80. Geburtstag gefeiert. Und das Pippi Langstrumpf Bücher bis heute weltweit über 66 Millionen Mal verkauft und in fast 80 Sprachen übersetzt wurden. Das beweist ja den Erfolg dieser ungewöhnlichen Heldin. Und selbst aktuelle Diskussionen über fehlende Sprachsensibilität haben ihr anscheinend wenig geschadet.
Wissen, denken, meinen. Der Kommentar auf Radio 1. Heute mit Jenny Zülker.
Berliner Autorin, Journalistin und auch Pippi Langstrumpf-Fan. Hallo Jenny.
Ja, Pippi Ultra.
Was ist der Grund für Pippis anhaltende Attraktion? Ist das die Sehnsucht nach der heilen Welt?
Ja, das könnte man ja meinen. Ich meine, allein in Berlin gibt es mindestens 7 Kitas und ein Eiscafé, die alle Villa Kunterbunt heißen. Und dass sie eine Ikone ist, beweist auch, dass es Pippi-Karnevalskostüme gibt, was ja ungefähr die größte Auszeichnung ist, die ich mir vorstellen kann. Pippi wird als Generationen-Kid eingesetzt. Also sie ist eine der Figuren, die Eltern gern ihren Kindern präsentieren. Sie nervt nicht wie die besserwisserische Conny oder diese zugedruckten Teletubbies oder diese tranige Peppa Wutz, deren Familienzuwachs ja vorgestern durch die Medien ging und die ich nicht nur ablehne, weil ich dieses flache Gesicht gruselig finde oder weil ihr Vater, Papa Wutz, in einer Folge den totalen Aufstand macht, weil seine Frau die Wäsche gewaschen und dabei sein Fußballtrikot aus Versehen rosa gefärbt hat. Ein klischierteres Setting gibt es ja wohl nicht, sondern weil es auch ein Plagiat ist, eine Schweinedame Wutz zu nennen, wo es doch seit langem schon eine Schweinedame Wutz gibt, nämlich die nette Haushälterin von Professor Habakuk-Tibatong, dem Urmelforscher. Also ich bin Fan von vielen Figuren, ihr seht es schon. Pippi jedoch ist über die meisten dieser Dinge erhaben. Sie ist selbst ermächtigt, feministisch, anarchistisch, tolerant, antikapitalistisch, antiklassistisch und originär. Und tatsächlich gibt es in der Pippi-Forschung schon lange die Theorie, dass der starke Adolf, die Figur der Pippi in diesem kleinen Wanderzirkus, das wisst ihr vielleicht noch, die Fresse poliert, dass dieser starke Adolf für einen anderen damals starken Adolf stand. Und obwohl Astrid Lindgren Zeit ihres Lebens behauptet hat, sie habe jedenfalls nicht bewusst an Hitler gedacht, als sie das schrieb, könnte ich mir vorstellen, dass der aber schon in ihrem Unterbewusstsein rumturnte. Wieso sollte man sonst mitten im Zweiten Weltkrieg eine Romanfigur, einen Antagonisten auch noch Adolf nennen? Wie sehr sich Astrid Lindgren mit dem Krieg und Schwedens Rolle darin auseinandergesetzt hat, das kann man übrigens in ihren Kriegstagebüchern lesen, die vor 10 Jahren rauskamen und sehr spannend sind. Was mich auch als Ultra-Pippi- und Lindgren-Fan dennoch hochgradig bestürzt, ist aber dieses schwedisch-koloniale Erbe, das sie anscheinend völlig gedankenlos in ihre Romane verwebt. Leider muss man sagen, dass Pippi in Takatuka-Land davon wimmelt und es läuft übrigens in Hamburg gerade immer noch eine Ausstellung zu diesem Thema, die heißt Pippis Papa und darin geht es um einen echten schwedischen Seefahrer namens Karl Pettersen, der Anfang des 20. Jahrhunderts auf einer kleinen Insel in Papua-Neuguinea strandete und dort dann die Tochter des Königs heiratete und diese Geschichte ging in den 30ern durch die schwedischen Medien, vor allem die Frauenmagazine und das und die restliche schwedische Kolonialgeschichte werden dann wohl dazu geführt haben, dass Lindgren über Kapitän Ephraim Langstrumpf, den Knickknack-Südseekönig, bei seinem Besuch auf Takatuka schreibt, ich zitiere, König Ephraim ging majestätisch den Steg hinunter, während Fridjolf auf dem Vorderdeck das neue Nationallied der Takatuka-Bewohner auf der Ziehharmonika spielte. Hier kommen die Schweden mit Krach und Radau. Zitat Ende. Deutlicher hat man Kolonialisierung inklusive Zerstörung der indigenen Historie durch Oktroyieren einer neuen Nationalhymne wohl selten in einem Kinderbuch beschrieben bekommen. Und es wird ja noch schlimmer, denn durch einen großen Teil dieses Takatuka-Buchs zieht sich bekanntlich das N-Wort. Pippi tut zwar die ganze Zeit so, als würde sie versuchen, die Kluft zwischen den InsulanerInnen und sich selbst, dem Spross der weißen kolonialen Herrscherfamilie, zu verringern. Aber Lindgren hat das so konstruiert, dass natürlich die weiße Schwedin ihren schwarzen Untertanen die Grundsätze der Gleichberechtigung erstmal beibringen muss, denn die akzeptieren den weißen König klaglos. Und um jetzt auf die Anfangsfrage zurückzukommen. Vielleicht ist Pippi aber auch immer noch so aktuell, weil sie eben zeigt, dass all diese Widersprüche und all dieses Erbe in ihr und in uns drinstecken. Der Zweite Weltkrieg, die Kolonialgeschichte, der strukturelle Rassismus, der Exotismus, auch die Naivität und das vermeintliche Wohlmeinen. Sie ist einfach eben nicht nur heile Welt. Und darum gilt trotz aller Ambivalenzen lieber Pippi als Peppa.
Der Kommentar von Jenny Zülker. Vielen Dank.
Gerne.
Wissen, Denken, Meinen. Der Kommentar auf Radio 1.